Setzen, dann geht's los. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, und es spricht wirklich aus dem Wort Sonntag heraus. Die Sonne ist da und es geht so langsam Richtung Frühling, und ich freue mich an diesem Sonntag euch begrüßen zu dürfen, dass wir miteinander Gott loben dürfen, dass wir miteinander singen dürfen, dass wir auch Gottes Wort hören können. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das ihr alle kennt. Man sieht es ein bisschen schlecht, es ist relativ dunkel, aber ihr kennt das vom letzten Mal. Ich habe mir gedacht, ich mache gerade da weiter aus dem 2. Timotheusbrief. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt einen wirklich sehr, sehr persönlichen Brief an seinen ehemaligen Mitarbeiter, dem Timotheus. Und er gibt ihm letzte Ratschläge, und dieser Brief ist wirklich so persönlich, weil man da drin das Vaterherz des Paulus schlagen sieht und auch hört, wie er mit Timotheus verbunden ist. In einer Art und Weise, die für mich das schon sehr prägend ist. Er hat eine Art und Weise, mit dem Timotheus umzugehen. Er nennt ihn sogar mein geliebter Sohn. Und das haben wir das letzte Mal auch gehört, wie er dem Timotheus Ratschläge gibt, die letzten Ratschläge eines alten Mannes, Paulus, an Timotheus. Und ich sage es nicht nur für uns Männer, mein Sohn, sondern auch an die Frauen, meine Tochter. Paulus an Timotheus, mein geliebter Sohn, und auch Timotheus gibt es nicht in weiblicher Form, aber er richtet auch diese Botschaft indirekt an alle. Und er gibt ihm letzte Ratschläge eines alten Mannes. Und dieser alte Mann sitzt im Gefängnis. Er hat keine Chance, irgendwie da wieder rauszukommen. Man rechnet auch, dass dieser Brief der letzte Brief ist, den Paulus geschrieben hat, und dass er anschließend dann umgebracht worden ist und den Tod erlitten hat. Also wir haben im Grunde genommen ein Testament vor uns liegen, das der Paulus direkt an Timotheus richtet. Letzte Ratschläge eines alten Mannes. Und wie sehen die aus? Du nun, mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Meine Frage an euch ist, welchen Ratschlag gibt der Paulus dem Timotheus? Hat jemand eine Idee? Nee, aus diesem Text jetzt hier heraus. Okay. 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 Und was sagt der Text? Genau. Paulus an Timotheus: Erstarke in der Gnade. Werde stark in der Gnade, könnte man es auch übersetzen. Das hat irgendwas mit Training zu tun. Erstarke heißt doch nicht, ich sitze hier auf dem Sofa oder auf dem Stuhl hier und dann pumpe ich ein bisschen mit meinen Muskeln und dann bin ich gleich stark. Erstarken heißt eigentlich, dass ich mir Muskelmasse aufbaue. Und wie baue ich mir Muskelmasse auf? Indem ich trainiere. Das heißt, der Läufer wird wahrscheinlich richtig lange laufen, das werden wir nachher auch hören, um seinen Lauf entsprechend mit einer entsprechenden Kraft, wenn es eine Kurzstrecke ist oder wenn es eine Langstrecke ist, wird er lange trainieren, damit er diesen Lauf bewältigen kann. Also Muskelmasse heißt aufbauen durch Training. Und das heißt, erstarken heißt genau das, dass wir uns ertüchtigen sollen, im Glauben stark werden sollen in der Gnade. Da heißt es einmal, ich erstarke in der Gnade, aber nicht in irgendeiner Gnade, sondern in der, die in Christus Jesus ist. Wir sollen stark werden im Glauben an die Gnade, die in Jesus Christus ist. Und so sehen wir die ersten Verse, die ich mir mal so noch über die Gnade herausgesucht habe. In welchem haben wir die Erlösung? In Jesus Christus. Durch sein Blut, durch die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Was haben wir in Christus? Die Erlösung durch sein Blut. Sein Blut ist die Garantie dafür, dass ich erlöst bin. Sein Blut ist die Garantie für dich, dass du erlöst sein kannst, wenn du das im Glauben für dich in Anspruch nimmst. Wir haben die Vergebung unserer Vergehungen. Jeder von uns hat Vergehungen. Keiner von uns ist ein perfekter Mensch. Keiner von uns kann sagen, ich bin sündlos. Wir alle haben unsere Vergehungen begangen. Ob sie groß sind oder klein, spielt gar keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, dass sie alle da sind. Und das ist unser Problem. Aber in Jesus Christus haben wir die Vergebung unserer Vergehungen. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass das Sterben Jesu Christi, sein Blut für uns, für mich vergossen wurde und dass sein Leib zerbrochen wurde, das, was wir jeden Sonntag, ersten Sonntag im Monat miteinander feiern, das Abendmahl. Da erinnern wir uns daran, dass wir daran stark werden sollen, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollen. Und dieser Reichtum seiner Gnade ist so groß, das können wir gar nicht fassen. Diese Gnade ist so viel, steht so zur Verfügung in einem unendlichen Maß. Das spült dich einfach weg. Das ist so eine große Menge da an Gnade, die in unserer Vergebung ist. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Was sollen wir tun? Wir können freimütig dazutreten. Wir können freimütig vor Gott hintreten. Wir können freimütig sein vor Gott. Der Weg ist frei zu Gott. Der Weg ist nicht mehr versperrt. Der Tempel ist offen, der Vorhang ist zerrissen. Wir können zu Gott kommen. Wir können Barmherzigkeit erlangen. Nur wir müssen dazu hingehen. Wir müssen Gnade finden. Gnade können wir dort empfangen. Und so können wir auch Hilfe erfahren in unserem Leben. Wir sollen stark werden im Glauben. Wir sollen stark werden in der Gnade. Wir sollen zu Jesus Christus hingehen, zu Jesus Christus kommen. Und ich habe noch eine dritte Stelle herausgesucht. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Dass er da reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus Christus hat einen Ort im Himmel verlassen, wo er alles gehabt hat. Wo er in der Gemeinschaft mit dem Vater gewesen ist und dort alles hätte haben können. Aber er war bereit, das alles loszulassen. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein Königssohn ist bereit, alle Privilegien, die er hat, aufzugeben, um in einem stinkigen Stall aufzuwachen, groß zu werden, unsere Natur anzunehmen, ans Kreuz geschlagen zu werden, unter schrecklichen Qualen vorher und dann auch noch zu sterben. Ein Königssohn, der allen Reichtum der Welt, das heißt allen Reichtum des Universums, gehabt hätte, alle Ehre vor dem Vater gehabt hätte, hat das losgelassen. Er ist arm geworden und hat diese dürftige menschliche Gestalt angenommen und hat unter uns gelebt. Und das war seine Gnade. Das schreibt Paulus hier den Korinthern. Ihr kennt die Gnade. Gott war bereit, Mensch zu werden. Gott war bereit, dein Leben zu leben. Gott war bereit, dich zu erlösen. Gott war bereit, dir Freiheit und Frieden zu schenken. Das alles kennt ihr. Und er ist arm geworden, um seine Gnade zu zeigen. Und was ihr von mir gehört, was du von mir gehört hast durch vielen Zeugen, das vertraue treuen Mitmenschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist das Motto der Bibelschule Brake, dass man Menschen sucht, die bereit sind, die treu sind, die bereit sind, dann auch die gute Nachricht weiterzugeben und die dann auch fähig sein sollen, anderen Menschen das Evangelium zu erklären. Nur wenn du selber in der Gnade stark geworden bist, dann kannst du auch andere Menschen erreichen, dann wirst du auch andere Menschen weiterbringen können. Und das ist auch Jüngerschaft, wie der Jürgen da hinten gesagt hat. Wenn du stark wirst in der Gnade, wenn du erstarkt bist in der Gnade, wenn du trainiert hast, immer wieder zu Gott zu kommen, denn wenn du bereit wirst, den Weg immer wieder zu Gott, zu Jesus Christus zu gehen, dann wirst du auch bereit sein und wirst du auch in der Lage sein, andere Menschen weiterzuführen und andere Menschen weiterbringen zu können. Ich habe ein Lied euch ausgesucht und das heißt Es ist Gnade und das würde ich jetzt gerne abspielen lassen. Es ist Gnade, die uns befreit. Es wäre Blödsinn, wenn du diese Gnade nicht annehmen würdest. Es wäre schlimm für dich, wenn du nicht in dieser Gnade leben würdest, wenn du nicht dieses Geschenk der Gnade annehmen möchtest. Dieses Geschenk auszuschlagen wäre töricht. Diese Vergebung zu erfahren, die Jesus Christus dir gewähren möchte. Er möchte dir alles vergeben, aber du musst in dieser Gnade leben wollen. Du musst dieses Geschenk annehmen wollen und dich immer wieder daran erinnern, was Jesus es gekostet hat, was er am Kreuz für dich getan hat und dass er dir diese Gnade jede Sekunde gewähren möchte. Er möchte mit dir in dieser Gnade leben und du sollst sogar stark werden da drin. Nichts soll dich davon abbringen, in dieser Gnade leben zu wollen. Einen weiteren Ratschlag, pass gut auf, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Wieder meine Frage an euch. Wie könnte dieser Ratschlag, dieser weitere zweite Ratschlag lauten, den Paulus dem Timotheus gibt? Sucht es hier aus dem Text heraus. Anteil nehmen? Ja? Fängt gut an, aber mir fehlt noch ein bisschen was. Ja, okay. So geht's nach hinaus. Okay. Formuliert's mit den Worten, die hier drin stehen. Am Anfang gebe ich den Tipp. Nimm teil an den Trübsalen. Das ist dieser zweite Punkt, den ich euch mit euch durcharbeiten möchte. Paulus an Timotheus, nimm teil an den Trübsalen. Wenn man das Wort Trübsal so hört, dann zuckt man relativ schnell mit dem Kopf. Dann zieht man den Kopf ein. Weil Trübsal ist etwas Unangenehmes. Trübsal ist etwas, was wir nicht haben wollen in unserem Leben. Trübsal ist etwas, was uns bedrängt, was uns Angst macht. Und da ist auch ein Stück weit was Wahres daran. Paulus fordert den Timotheus auf, gemeinsam Elend zu erleiden. Nimm teil an den Trübsalen, heißt für Paulus auch gemeinsam das Elend zu erleiden. Also du, Timotheus, und ich, Paulus, wir sollen miteinander gemeinsam Trübsale erleiden. Oder das Leiden mit mir und anderen verbinden. Das heißt, es steht die Aussage dazu, führt zu der Aussage, ich verbinde mein Dasein mit deinen Leiden. Deine Leiden und meine Leiden werden zu einem Leid, zu einem Trübsal. Aber ist es nicht ganz richtig? Paulus verbindet das Ganze dann mit Beispielen. Er nimmt einmal den Kriegsmann, den Soldat oder die Soldatin. Er wird den Wettkämpfer benennen und wir sollen dann daraus lernen, was einmal der Kriegsmann, der Soldat oder der Wettkämpfer, der Athlet miteinander verbindet und auch zum Dritten den Ackerbauer, wir würden heute sagen, den Bauer. Das heißt nicht Bauer sucht Frau, sondern Bauer sucht Trübsal. Ja, machen wir das uns mal mit Bildern, mit dem Text uns gemeinsam. Da haben wir hier eine hübsche Soldatin, eine deutsche Soldatin im Ausland, ich vermute es hier in Afghanistan. Und da heißt es zu diesem Bild des Soldaten, niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, auf das er dem gefallen, der ihn angeworben hat. Was soll das jetzt aussagen? Niemand, der Soldat ist, kümmert sich darum, dass er was zu essen kriegt, dass er was zu trinken kriegt. Er hat nur die Aufgabe, seinen Dienst als Soldat richtig zu tun, dafür richtig zu trainieren, dafür richtig in die Waffen zu gebrauchen und im Kampf zu bestehen. Auf dass derjenige, der ihn angeworben hat, danach hat auch sagen kann, ich habe einen Sieg errungen, das sind tolle Leute. Das ist eine tolle Mannschaft, die ich habe. Da steckt das Bild auch drin, als ich im 2. Januar 1980 bei der Bundeswehr eingezogen worden bin, da hat sich von einem Tag auf den anderen mein Leben schlagartig geändert. Ich wurde da an einen Ort versetzt oder musste ich mich dann melden, bin dann mit dem Zug hingekarrt worden, das heißt Naila, dieses Örtchen. Das liegt direkt an der Zonengrenze zur damaligen DDR. Und ich musste dort im Radarfahrzeug, mussten wir dann den Himmel beobachten und gucken, ob irgendwelche Flugzeuge da entlang der Grenze fliegen. Das hat sich von einem Tag auf den anderen so verändert, dass ich nicht mehr Herr meiner selbst war. Andere haben bestimmt. Und wenn wir das nicht gemacht haben, dann hast du es aber zu spüren gekriegt. Aber ich musste mich nicht darum kümmern, dass es was zu essen gibt. Ich musste mich nicht darum kümmern, dass es was zu trinken gibt. Wir haben Klamotten gekriegt. Damals haben sie noch winterfeste Unterhosen gehabt. Das haben sie ja heute nicht mal mehr in der Ukraine, die Deutschen, oder da haben nicht mal mehr das, die deutschen Soldaten. Aber ich musste mich um Klamotten nicht bekümmern. Wir haben alles gehabt, wir haben alles gekriegt. Wir haben eine Waffe bekommen. Wir haben alles gehabt, wir haben eine Unterkunft gehabt, Kaserne natürlich, aber um das Wirkliche, wir konnten uns nur darauf konzentrieren zu kämpfen. Das zu tun, was meine Vorgesetzten uns mitgegeben haben, was sie gewollt haben von mir. Das heißt, dieser Kriegsmann ist dafür da, mitzuleiden. Eben diese Voraussetzungen alles sind alle erfüllt. Du hast nur den Auftrag zu kämpfen. Und das ist das, wo wir ein Stück weit mitleiden sollen. Wir sind auch Soldaten unseres Herrn. Wir leben alle miteinander in dieser Kaserne, sage ich jetzt mal, um im Bild zu bleiben. Wir haben alle einen Auftrag, das Evangelium weiterzutragen. Und wir sollen miteinander kämpfen, wir sollen miteinander uns gegenseitig in diesen Trübsalen ertragen und wir sollen uns auf den Kampf konzentrieren. Das nächste Bild, das ist ein Gewichtheber, das ist der Matthias Steiner, der 2008 in Peking die Goldmedaille im Gewichtheben gewonnen hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie er das Bild seiner verstorbenen Frau in der Siegerehrung nach vorne gezeigt hat und hat unter Tränen mehr oder weniger sagen möchten, diese Frau, die hat mich dazu gebracht, dass ich daran festgehalten habe, an diesem Kampf. Wenn aber jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Es gibt Regeln, die man einhalten muss. Es gibt auch Regeln unter uns, die wir miteinander einhalten müssen. Er konnte garantiert nicht diese Gewichte durch Luftballons ersetzen. Da haben Schiedsrichter aufgepasst, dass er richtig gekämpft hat, dass er richtig diese Last hochgestemmt hat. Da muss er sich ja auch ein paar Sekunden halten. Er konnte sie nicht gerade so hoch und dann wieder plumpsen lassen. Es gibt Regeln in diesem Sport, die er einzuhalten hat. Und das ist auch eine gewisse Art, die man Mitleiden nennen kann. Wenn auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Und noch ein drittes Bild. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Es gibt nirgends auf dieser Welt einen Samen, den man in die Erde schmeißt und dann macht es plopp und dann steht das fertige Getreide schon vor einem. Das gibt's nicht. Und die reine menschliche Logik sagt uns, ich muss zuerst sehen, ich muss zuerst warten, muss gucken, hoffen, dass es regnet, es muss die Sonne da sein, es muss alle Voraussetzungen erfüllen, dass dieses Gras oder dieser Mais oder dieses, was auch immer man gesetzt hat, muss zuerst wachsen, muss groß werden, muss stark werden, muss dahin kommen, dass man es irgendwann mal ernten kann. Und das ist eine Zeit des Wartens, dann muss man Unkraut jäten, dann muss man das entfernen, was nicht dazugehört und dann muss man es auch ernten. Und ihr wisst, ihr seht hier ein altes Bild, wie man früher die Gaben geerntet hat. Das ist ein harter Job. Also Ackermann oder Bauer, damals hatten die nicht so Maschinen, wie man heute hatte. Damals hat man ein Pferd vielleicht, auch wenn es gut ist, oder eine Kuh da vorne dran gespannt und dann hat man dann die Gaben hochgeschmissen und so viel nur irgendwie geht da oben drauf, dass man nicht fünfmal fahren musste oder mehrfach fahren musste. Und dann hat man das Getreide gedroschen. Dann ist es gedroschen worden und dann hat man es erst genießen können. Also der Reihenfolge ist das, ich muss mich investieren, damit ich irgendwann mal etwas zu essen bekommen kann. Und das ist nicht irgendwie, was ich verkürzen kann. Das ist immer in einem Prozess unterworfen, der unter Umständen auch etwas länger gehen kann. Wir haben nicht sofort das Ergebnis vor uns auf dem Tisch liegen, auch wenn es das heute mehr oder weniger so passiert. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen, wir denken nicht mal mehr dran, was es eigentlich diejenigen gekostet hat, die dieses Produkt entworfen haben oder dieses Produkt kreiert haben. Bei uns ist es immer so, ich gehe in den Supermarkt und dann plumps, da liegt schon da, ich kann essen, mach mir keine Gedanken. Aber Paulus möchte dem Timotheus sagen, nimm teil an den Trübsalen, nimm teil, ertüchtige dich daran, darin zu leiden. Sei bereit, dich zu investieren, sei bereit, ja, bevor du irgendwelche Früchte genießen möchtest, dann musst du aber auch erstmal Arbeit reinstecken. Und so ist es auch bei uns. Wir können in unserem geistlichen Leben nicht weiterkommen, wenn wir nicht bereit sind, auch uns zu mühen, in der Bibel zu lesen, vielleicht jeden Morgen stille Zeit zu machen, dass mit dem Wunsch, dass ich Gott näher kommen kann, dass ich mit Gott leben kann, das ist eine Sache, die mir nicht in den Schoß geworfen wird. Das ist eine Sache, die mehr Zeit und Energie kostet, wo ich bereit sein muss, Zeit auch zu investieren. Und das ist das, was Paulus dem Timotheus weitergeben möchte. Werd nicht nachlässig, bleib dran. Der Albert Kuchler muss bei seinem Debüt viel Zeit einbüßen. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt während den Olympischen Spielen. Da ist der Albert Kuchler der Kuchler, im Langlauf unterwegs gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Rennen er gelaufen hat. Aber er ist, nun muss man da im Stadion mehr, oder da wurde eine Strecke festgelegt und da musste er mehrere Runden laufen. Und er hat sich auch die Strecke vorher gut angeguckt. Aber er hat einen gewaltigen Fehler gemacht. Nach der ersten Runde ist er falsch abgebogen. Wahrscheinlich sind die anderen schon ein bisschen voraus gewesen oder er war Erster, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist er Richtung Ziel abgebogen. Und dann hat er sich irgendwann mal gewundert, weil niemand mehr bei ihm war. Er ist nach der ersten Runde falsch abgebogen. Und dann hat er gemerkt, dass er einen Weg eingeschlagen hat, der verkehrt war. Er hätte noch zwei weitere Runden oder drei oder was auch immer Runden laufen müssen und erst bei der letzten Runde hätte er in dieses Ziel abbiegen können, wo er dann zum Ziel führt. Und das hat er nicht gemacht. Wenn er weitergelaufen wäre, was wäre dann passiert? Wäre er disqualifiziert worden. Er hat es dann aber rechtzeitig nochmal gemerkt und ist dann trotzdem noch für den Weg, den er zusätzlich gelaufen ist, er musste ja den ganzen Weg wieder zurück und in die Runde einsteigen, er hat dann trotzdem noch eine sehr gute Zeit gelaufen. Aber was wäre gewesen, wenn er das gleich richtig gemacht hätte? Also, wir müssen uns da, und das hat ihn auch dann wirklich auch Zeit und Energie gekostet. Das hat ihn dann das gekostet, was ihm dann vielleicht auch zum Sieg verholfen oder zu einer guten Platzierung verholfen hätte. Wir sollen uns nicht gleich meinen, wir müssen uns ins Ziel abbiegen und wundern uns dann, dass manchmal auch Dinge passieren, wo uns Gott dann immer wieder auf den Boden bringen muss und sagt, du, den Weg, den gehen wir jetzt noch nicht. Wir laufen brav und schön die Runden weiter und daran müssen wir uns gewöhnen, daran müssen wir uns auch disziplinieren, da müssen wir auch bereit sein, Zeit und Geld zu investieren oder Zeit zu investieren und Energie, um Dasein zu investieren, damit wir den richtigen Lauf laufen. Paulus an Timotheus, nimm teil an den Trübsalen, es kostet dich was. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Bedenke, was ich dir sage. Man sieht fast mehr oder weniger den Zeigefinger von Paulus, den Timotheus jetzt sieht. Bedenke, denk daran, bedenk das, was ich dir jetzt gesagt habe. Das ist ein Ratschlag, den ich dir gebe. Es kommt nicht auf ein schnelles Ergebnis an, sondern darauf an, sich zu disziplinieren und auch richtig in der richtigen Weise zu laufen. Und der zusammenfassende Satz wäre, Paulus an Timotheus, nimm teil an den Trübsalen, denn Gott will dich zu einem reifen Menschen machen. Diese Trübsale haben etwas für uns. Diese Trübsale bewirken etwas in uns. Diese Trübsale bewirken Geduld in uns, dass wir ausdauernd laufen können. Nochmal, Christsein ist kein Sprint. Christsein bedeutet Dauerlauf. Und darin sollen wir uns üben und auch trainieren. Ich habe noch einen dritten Ratschlag. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide bis zu Banden, die wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen, die in Jesus Christus sind, mit ewiger Herrlichkeit. Wie könnte dieser dritte und letzte Ratschlag lauten?
Richte deinen Blick auf Jesus Christus.
Ja. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Sehr gut. Das wäre mein dritter Ratschlag, den ich rausgesucht habe, den Paulus, dem Timotheus mitgeben möchte, sein weiteres Leben zu gestalten in dieser Gemeinde in Ephesus. Wahrscheinlich ist da der Timotheus dann hängen geblieben, war in der Gemeinde in Ephesus dann auch zuständig und dann auch Pastor und hat diese Gemeinde geführt. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Er ist auferweckt von den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Auferweckt von dem Toden, erinnere dich, halte in deinem Gedächtnis diesen einen Gedanken gefangen. Halte Jesus Christus, der ist auferstanden von den Toten. Christus ist auferstanden. Und das rufen wir am Ostermorgen uns gegenseitig zu. Christus ist auferstanden. Christus lebt. Das sind Dinge, die uns stark machen sollen, die uns innerlich bewegen sollen und dass wir uns immer wieder daran erinnern. Und deswegen auch ist es immer gut, Abendmahl miteinander zu feiern. Im Abendmahl zu bekennen, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Er ist aus dem Samen Davids. Er hat eine ganz lange Geschichte zurück. Er ist angekündigt worden bei David und davor schon bis zurück ist ein Ahnen eine Ahnentafel, wo bis auch zurück zu Abraham geht. Christus ist angekündigt worden, Christus ist gegenwärtig, Christus ist immer wieder bestätigt worden, dass der Messias kommt und zur rechten Zeit ist er gekommen. Und das hat nach Paulus auch nach seinem Evangelium, das heißt, auch mir, ich habe erkannt, Jesus Christus lebt. Er erinnert euch an diese Straße in Damaskus oder nach Damaskus, wo plötzlich dann Paulus dieses Licht sieht und dann auf dem Boden fällt und dann erkennen muss, ja, Jesus Christus, ich habe dich verfolgt. Und Jesus sagt zu ihm, Paulus oder Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus muss erkennen, dass eben dieser der Christus ist und dass dieser Christus lebt, dass dieser Christus nicht tot ist. In welchem ich Trübsal leide, bis zu Banden. Paulus geht sogar so weit, das alles auf sich zu nehmen, alles zu akzeptieren, im Gefängnis zu sitzen und im Gefängnis angekettet zu sein. Wer würde das von uns freiwillig mitmachen? Paulus war bereit, all das auf sich zu nehmen, all dies zu erleiden, auch diese Trübsal zu erleiden und im Gefängnis zu sitzen, von allen verachtet zu werden, gerade von denen, die ihn bewacht haben. Die haben ja ihm nichts Gutes gewünscht. Da ist ja nicht etwas gekommen, was sie ihm sagen, ja, hast du gut gemacht, haben ihn noch gelobt. Im Gegenteil, in diesem Gefängnis ist ihm ja mit Sicherheit diese blanke Verachtung entgegengebracht worden. Aber er ist bereit, das für sich anzunehmen, und sogar dieses Gefängnis, dieses Loch, in dem er gesessen ist, zu akzeptieren und auch das Ziel, wie ein Übeltäter zu erleiden, um der anderen willen, ja, dass andere die Seligkeit erlangen. Sein Gedanke war, ich sitze in diesem Gefängnis, damit andere zur Seligkeit finden. Das muss man sich mal vorstellen, ich bin bereit, in ein Gefängnis zu gehen, damit andere die Seligkeit erlangen. Das hat irgendwas mit Selbstaufgabe zu tun. Paulus hat nicht mehr mit sich selber gerechnet. Das hat Paulus einfach getan. Sein Wunsch war es, dass auch andere die Seligkeit erkennen. Damit auch andere die Seligkeit erlangen, die in Christus ist. Deswegen richtet Paulus an Timotheus die Botschaft, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Erinnere dich immer wieder daran, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Und dieses Bild zeigt eigentlich genau das, was oben ist das Kreuz. Es ist Abend, das Kreuz ist leer. Oder vielleicht, ich denke, ja, es ist morgen, Entschuldigung, wenn dann nämlich das Grab ist auch leer. Und daran sollen wir uns immer wieder daran erinnern. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen. Jesus Christus hat alles erduldet, alles ertragen, um deinetwillen, um unseretwillen. Jesus Christus ist an diesem Kreuz gestorben. Und dieses Kreuz hat zwei Seiten. Einmal eine Seite, die von Menschen gesehen wird, wo wir dieses irdische Kreuz, das wir sehen, aber auf der anderen Seite sehen wir auch das Kreuz, die himmlische Seite, an dem Gott Jesus Christus sieht und dann sieht er erst mich. Durch Jesus Christus sieht jetzt Gott mich, dass meine Schuld mir vergeben worden ist, dass meine Schuld, dass ich gereinigt worden bin mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus. Ich möchte nochmal zusammenfassen, letzte Ratschläge eines alten Mannes, Paulus an Timotheus, erstarke in der Gnade, dann wirst du auch andere weiterbringen können. Und zum Zweiten, Paulus an Timotheus, nimm teil an den Trübsalen, denn Gott will dich zu einem reifen, gestandenen Menschen machen. Und zum Dritten, Paulus an Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus, damit auch andere die Seligkeit erlangen, die in Christus ist. Das war der größte Wunsch des Paulus am Ende seines Lebens, an Timotheus. Und dieser Wunsch gilt auch von mir an euch, dass ihr so stark werden könnt, wie der Paulus es dem Timotheus gewünscht hat. Amen.